So, also, Folie 80. Es ging also darum, dass... Wie bitte?
Haben wir die Folie 79 schon besprochen, weil ich mir da nichts dazu markiert habe?
Ja, doch, das hatten wir auch schon besprochen. Da ging es um die Frage, wenn die EZB viel Geld austeilt, ist es dann nicht eine riesige Inflationsgefahr, die die EZB da entstehen lässt? Und da gibt es eben ein paar relativierende Momente, selbst ohne dass die EZB jetzt großartig die Zinsen, Leitzinsen verändert oder sowas. Und zwar deshalb, weil das Geld, das die EZB herausgibt oder den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt, sei es über Anleihekäufe, sei es über Kredite an die Geschäftsbanken, weil dieses Geld, das die EZB zur Verfügung stellt, grundsätzlich immer nur befristet zur Verfügung gestellt ist. Das sind entweder Kredite mit einer Laufzeit von 14 Tagen bis im Moment 3 Jahren. Danach müssen die grundsätzlich mal von den Geschäftsbanken zurückgezahlt werden. Es kann sein, dass sie eine Verlängerung der Mittel bekommen, muss aber nicht so sein. Genauso, wenn die EZB Anleihen aufkauft, dann hat ja jede einzelne dieser Anleihen eine befristete Laufzeit. Das kann sein ein Jahr, das können sein 10 Jahre, aber sie hat eine befristete Laufzeit. Und auch nach dem Ende dieser Anleihelaufzeit, wenn der Kreditnehmer, nicht die Geschäftsbank, die es verkauft hat an die EZB, sondern der ursprüngliche Kreditnehmer, also meinetwegen die Republik Griechenland oder die Bundesrepublik Deutschland oder was auch immer, wenn der ursprüngliche Kreditnehmer diese Anleihe oder wenn die Anleihe ihr Laufzeitende erreicht, dann muss dieser ursprüngliche Kreditnehmer die Anleihe zurückzahlen. Und die EZB ist nicht verpflichtet, als Rückzahlung wieder neue Anleihen aufzunehmen. Das heißt, grundsätzlich kommt dieses Geld, das die EZB jetzt in Umlauf bringt, mit einer Zeitverzögerung von irgendwas auch wieder zurück zur EZB, sodass sie dann neu entscheiden kann, ist es jetzt noch die richtige Geldmenge, die da draußen ist oder nicht. Und wie gesagt, dann haben wir noch gar nicht großartig drüber geredet, welche anderen Maßnahmen die EZB ergreifen kann. Was wir schon kennen an Maßnahmen, oder insgesamt kennen wir jetzt 3 eigentlich. Wir haben schon mal was gehört von der Mindestreserve, die schauen wir uns gleich noch genauer an. Da haben wir gesagt, die Mindestreserve ist die Notbremse, die wirklich nur im äußersten Notfall gezogen werden soll, um hier nicht allzu viel Unruhe zu erzeugen im System. Dann haben wir kennengelernt die Leitzinsen. Wir wissen, die sind nur für Geschäfte zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken maßgeblich. Direkt, ja, weil die Zentralbank sagt, zu einem anderen Zinssatz mache ich das Geschäft nicht mit dir. Aber wir wissen auch, dass die anderen Marktteilnehmer sich an diesen Leitzinsen orientieren müssen für ihre Geschäfte, wenn sie nicht zu viel bezahlen oder zu wenig bekommen wollen. Zu viel bezahlen für Kredite, zu wenig bekommen für das Geld, das sie anlegen wollen. Und deswegen dieses Leitzins, ja, weil der ganze Markt angeleitet wird. Wir haben gesehen, das ist nicht 1:1 so, also wenn die Zentralbank die Leitzinsen um ein Viertel erhöht oder senkt, dann geht nicht der ganze Markt in allen Laufzeitbereichen um das Viertel runter oder hoch. Ja. Aber es zeigt die Richtung an. So wie wenn ihr eine Kuhherde seht, ja, da gibt es eine Leitkuh. Bei jedem Bauern, der seine Kühe austreibt auf die Wiese, der weiß, da gibt es eine Leitkuh und die anderen marschieren dann nach. Ja? Das ist nicht immer gleich schnell, das ist nicht immer nur in die eine Richtung, sondern auch mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, ja? Aber grundsätzlich gehen die alle in die gleiche Richtung. Und wenn die Leitkuh in Richtung Stall marschiert, marschiert der Rest mit. Und wenn die Leitkuh in Richtung Wiese marschiert, marschiert der Rest mit. Und genauso müssen wir uns das auch vorstellen mit diesen Leitzinsen. Ja, da ist ein bisschen hin und her und rum und numm und so weiter. Und Da denkt man im ersten Moment, ja, das hat ja gar keine großartige Bedeutung, aber das ist falsch, dieser Eindruck. Ja, grundsätzlich wird hier tatsächlich die Richtung vorgegeben, in die sich das Ganze bewegt. Ja, also wir hatten Mindestreserve und die Leitzinsen und wir haben jetzt noch kennengelernt die Geldversorgung. Die Geldversorgung, die kann eben mal üppig sein, wie jetzt im Moment, weil wir im Moment eine lockere Geldpolitik haben. Das heißt, wir haben niedrige Leitzinsen derzeit und wir haben eine üppige Geldversorgung durch die Zentralbank. Das nennt man eine lockere Geldpolitik. Und dann kann sie aber auch das Gegenteil sein. Wir können auch eine reduzierte Geldversorgung haben, wo es nur ganz wenig Geld gibt seitens der Zentralbank für die Geschäftsbanken, wo also nur so ein hauchdünner Schmierfilm da ist, damit das ganze Geschäft gut läuft bei den Geschäftsbanken. Und das Ganze ist dann gekoppelt mit einem Anstieg der Zinsen beziehungsweise mit hohen Leitzinsen und das ist dann gegebenenfalls die strenge Geldpolitik. Ja, das sind also diese beiden Varianten. Typischerweise wird man nicht das eine oder das andere machen. Ja, man wird nicht die Zinsen nach unten setzen, ohne den Geldversorgungshahn ein bisschen aufzudrehen. Man wird nicht die Zinsen nach oben schrauben, ohne den Geldversorgungshahn zuzudrehen. Und zwar deshalb, weil die Sparer oder sagen wir, die Kunden der Geschäftsbanken, die übriges Geld haben, weil die genau gegenteilig reagieren. Ja, Marie, wenn ich dich jetzt fragen würde, wann sparst du lieber Geld? Wenn es dafür viel Zinsen gibt oder wenn es dafür wenig bis gar keine Zinsen gibt? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, wenn es wenig gibt, oder? Du würdest dann natürlich sparen, wenn es viel Zinsen gibt, ist klar, ja, weil du Geld haben willst. Wenn es wenig Zinsen gibt, dann würdest du sagen, da kann ich das Geld genauso gut ausgeben. Und das ist das Thema. Ja. Die Geschäftsbanken können in dieser Phase niedriger Zinsen gut Kredite vergeben, weil sie eben so billig sind. Die werden ihnen gerne abgenommen, aber sie finden kaum Leute, die übriges Geld sparen wollen zu diesen niedrigen Zinsen. Und deswegen dreht die Europäische Zentralbank den Geldhahn auf, weil sonst hätten die Banken, die Sparkassen und so weiter gar nicht das Geld für die vielen Kredite, die abgefordert werden. Und jetzt drehen wir das ganze Spiel um. Schauen wir uns eine strenge Geldpolitik an. Jetzt rentiert es sich plötzlich zu sparen. Die Leute sagen, Mensch, da kann ich jetzt endlich mal wieder vernünftig ansparen, da kriege ich Zinsen auf mein Geld und so weiter und so fort, weil die Zinsen nach oben gegangen sind. Sie geben also den Banken viel Geld. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Geschäftsbanken sagen, ja, Entschuldigung, aber das Geld müssen wir jetzt sehr teuer einkaufen, dann müssen wir es auch teuer verkaufen, das heißt, wir werden gar nicht so viel Kredit los, weil er so teuer wird. Und da sagt dann die Europäische Zentralbank, das wird's ja schon los, weil von mir kriegt's ja kein Geld mehr. Ja, also wir müssen uns das so vorstellen, wie so ein System mehrerer Röhren, die in so eine Badewanne reingehen. Und man versucht die Badewanne so halbwegs auf einem bestimmten Pegel zu lassen. Dieser Pegel heißt im Falle von Deflationsabwehr eher gut gefüllt. Das ist das Kreditvolumen. Ja. Und im Falle von der Inflationsbekämpfung eher wenig gefüllt. Das heißt, dass man sagt, man will jetzt hier wenig Kreditvolumen haben. So, und jetzt gibt es einmal den Zulauf aus Kundensicht. Der ist dann, wenn man ein hohes Kreditvolumen haben will, gering. Und der ist dann, wenn man ein niedriges Kreditvolumen haben will, groß. So, So, und damit man das Ganze jetzt irgendwie ins Gleichgewicht bringt, gibt es einen zweiten Zulauf, den von der Zentralbank. Und wenn ich ein hohes Kreditvolumen haben will in der Badewanne, dann muss da aus der Zentralbank viel Geld reinlaufen. Und wenn ich ein niedriges Kreditvolumen haben will, dann muss aus der Zentralbank wenig reinlaufen. Das ist genau der Trick. Ja? Dass man mal viel und mal wenig reinlaufen lässt. So, haben wir dieses System verstanden, wie das zusammenhängt, warum bei niedrigen Zinsen die Zentralbank stärker die Geschäftsbanken mit Geld versorgt, warum das bei hohen Zinsen umgekehrt ist? Gibt es dazu irgendwie Nachfragen von euch? Scheint nicht. Ah, im Moment, da sehe ich irgendwas im Chat. Ah, muss jemand zur Physio. Na dann, wünsche mal gutes Reparieren. Okay, wenn wir das soweit verstanden haben, dann schauen wir uns nochmal an, wie soll das Ganze wirken. Ja, wir haben ja gesagt, Ausweitung der Geldversorgung, niedrige Zinsen, das ist lockere Geldpolitik. Was soll die bewirken? Die soll bewirken, dass viele Kredite aufgenommen werden von den Unternehmen, den privaten Haushalten und auch gegebenenfalls dem Staat. Und diese Kredite, die sollen verwendet werden für Güterkäufe. Die sollen die Nachfrage nach Gütern hochtreiben. Erwartet wird, dass die Unternehmen diese viele Nachfrage benutzen, um die Preise hochzusetzen. Und damit soll dann die Deflation abgewendet werden. Schauen wir auf die andere Seite, die strenge Geldpolitik. Hier sollen also wenig Mittel gegeben werden, damit es den Geschäftsbanken erschwert wird, Kredite an Unternehmen, Haushalte und Staat zu geben. Ziel ist, dass die Nachfrage oder zumindest das Wachstum an Nachfrage sinkt. Und dass den Unternehmen erschwert wird, das Preisniveau anzuheben und damit die Inflation bekämpft wird. Ihr seht also, das ist immer so ein Spiel über die Bande, ja, so auf Umwegen kommt man zu diesem Ziel hin. Das ist nicht ein direkter Weg, wo man sagt, also nehmt ihr mal die Preise runter oder nehmt ihr mal die Preise hoch oder irgend sowas. Ja, nein, es geht immer darüber, dass man mit Hilfe von mehr oder weniger Kredit, von Sparanreizen oder kein Sparanreiz, dass man mit Hilfe dieser Methoden versucht, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu beeinflussen und über die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dann die Preisbildung.
Entschuldigung, wollen Sie gerade Ihren Bildschirm mit uns teilen, weil ich glaube, einige von uns sehen das Geteilte nicht oder eventuell alle, ich weiß es nicht.
Alle. Sorry.
Danke.
Ich habe diese beiden Folien hier gehabt, die 80 und die 81. Ja? Ich habe zunächst hier die 80. Irgendwie bin ich heute etwas vertrottelt anscheinend. Die 80 und die 81 habe ich gehabt. Auf der 80 eben, was macht eine lockere Geldpolitik aus? Oder eine strenge Geldpolitik? Und auf der 81, was bewirkt es zunächst mal für die Kreditvergabe der Banken? Und dann, wie wirkt sich's aus auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage? Und was hat die Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wieder für Folgen für die Preise? So. Was wir beachten müssen hier, ist, dass wir im Moment ja nur über diese Komponente der Geldversorgung sprechen. Wir sprechen nicht über die Leitzinskomponente. Die Leitzinskomponente wäre die Nummer 2 dabei. Wie würde die sich auswirken? Reichliche Mittelversorgung, haben wir gesagt, machen wir gekoppelt mit niedrigen Leitzinsen. Da hat uns die Marie gesagt, zu den niedrigen Zinsen spart sie nicht. Das heißt, dieses Nicht-Sparen, das heißt ja so viel wie von meinem gesamten Geld konsumiere ich mehr, einen höheren Anteil. Das wirkt sich auch auf diese gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus. Die wird auch durch die niedrigen Zinsen nochmal stimuliert, weil ich auf der einen Seite mir schneller einen Kredit aufnehmen kann, um auf Kredit was zu kaufen, und weil zum Zweiten es sich aber auch nicht so rentiert zu sparen und ich deshalb dieses Geld lieber für Kredite für Güterkäufe hernehme. Wir haben hier so eine Zangenbewegung, einmal über die Aktivseite, einmal über die Passivseite sozusagen. Die Ersparnis wird, wenn wir hier nochmal diese Koppelung uns anschauen, ja, durch die sinkenden bzw. niedrigen Leitzinsen wird die Ersparnis gedrückt und die Kreditnachfrage hochgeschraubt. Umgekehrt bei steigenden bzw. hohen Leitzinsen, da wird die Ersparnis angereizt, das heißt, es geht der Konsum zurück und die Kreditversorgung wird gedrückt. Und das Ganze wird dann eben ergänzt durch den geänderten Geldzufluss von der Zentralbank an die Geschäftsbanken, damit hier diese Maßnahmen unterstützt werden, damit es schneller wirkt, damit schneller diese Expansion des Kreditvolumens kommt zur Deflationsabwehr oder die Kontraktion des Kreditvolumens zur Inflationsabwehr. Marina, du schaust mich ganz kritisch an. Was kann ich tun, um das besser zu erklären?
Eigentlich schaue ich nicht kritisch.
Du schaust nicht kritisch, gut. Hat sonst irgendjemand Nachfragen?
Ich habe kurz eine Frage.
Ja?
Der letzte Patient hat gesagt, Kontraktion des Kreditvolumens zur Inflation, richtig? Oder ja, oder?
Kontraktion wollen wir zur Inflationsabwehr des Kreditvolumens und Expansion des Kreditvolumens wollen wir zur Deflationsabwehr.
Vielen Dank.
So, dann muss ich mal wieder meine Animationskiste hier einschalten. Wir wollen uns das von der Geldversorgung und dem Kreditvolumen mal anschauen. Ich habe es jetzt hier nur für eine Kontraktion da. Das heißt, die Geschäftsbanken würden dann von der Zentralbank weniger Geld bekommen. Das heißt, wir hätten die Situation, dass hier nicht mehr der ursprüngliche Betrag zur Verfügung steht, sondern weniger. Dann können die Geschäftsbanken natürlich auch weniger Kredite vergeben. Man kann jetzt theoretisch argumentieren, naja, wenn die das Geld nicht von der Zentralbank kriegen, dann können sie es ja von den anderen Geschäftsbanken leihen. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass ja auch die anderen Geschäftsbanken im Regelfall zu dem Zeitpunkt weniger Kredite von der Zentralbank bekommen, dass also bei allen das Geld etwas knapper ist. Und selbst wenn sie ausreichend Geld bekommen können, dann ist das zu viel teureren Zinsen, sodass die Nachfrage nach Krediten gar nicht so hoch sein wird. So, jetzt kommen wir zu unserer Notbremse. Dass wir die noch besser verstehen, zur Mindestreserve. in dem Geltungsbereich des Euro ist mir weder vor der Einführung des Euro noch nach der Einführung des Euro bekannt, dass diese Notbremse wirklich mal sehr heftig betätigt worden wäre. Es gibt aber ein paar Länder, in denen mit dieser Notbremse schon mal hantiert wurde, um internationale Währungsspekulation abzuwenden, war das eine, das galt mal in Schweden. Und um die heimische Bankwirtschaft zu disziplinieren, dass sie nicht so viel Kredite rausgibt, war das andere in China. Das heißt, es ist nicht so, dass das Ding völlig eingerostet in der Ecke steht und sich keiner von den Zentralbankern mehr erinnert, wofür das eigentlich gut ist. Sondern die wissen sehr wohl, was sie damit anstellen können. Aber wie bei der Notbremse im Zug auch, man soll sie halt wirklich nur im Notfall benutzen und nicht als Regelinstrument der Geldpolitik. Und deshalb ist hier eine geringe Nutzung festzustellen, sodass die meisten Leute glauben, naja, Zentralbankaktion besteht entweder daraus, dass sie mehr oder weniger Geld zur Verfügung stellen in Geschäftsbanken und dass sie die Leitzinsen verändern. Ja, viele erinnern sich nur an die Leitzinsen. Aber es gibt eben das auch noch als Giftpfeil im Köcher der Zentralbank. Wie ist das überhaupt definiert? Das ist der Anteil der Kundeneinlagen aus den zu M3 gehörenden Geldmitteln, der zwangsweise bei der Zentralbank hinterlegt werden muss. Es kann auch ausgedehnt werden auf Sachen des Geldkapitals. Das ist in der Entscheidungsbefugnis der Zentralbank. Sie kann sowohl den Anteil dieser Kundeneinlagen, den sie verlangt, dass man ihn bei ihr deponiert, wie auch das, worauf dieser Zinssatz oder worauf dieser Prozentsatz gerechnet wird, das kann sie nach Belieben kurzfristig ändern. Sie ist da wirklich völlig frei. Diese Mindestreserve, die geparkt werden muss, die ist im Moment nicht mit einem Negativzinssatz versehen, sondern die wird im Moment mit 0% Zins verrechnet. Früher, ihr erinnert euch, es waren ja nicht immer so niedrige Zinssätze, früher gab es schon mal auch die Situation, dass hier diese Mindestreserve mit positiven Zinsen verzinst wurde. In der Geschichte der Europäischen Zentralbank ist dieser Mindestreservesatz eingeführt worden mit 2% und wurde dann 2012 auf 1% runtergesetzt. Für das, was zu M3 gehört. Für das Geldkapital, also das, was wir in unserer Übersicht da in der rechten grünen Spalte drin hatten, für das Geldkapital gilt ein Mindestreservesatz von 0% im Moment. Also 1% der Kundeneinlagen, die zu M3 gehören, müssen deponiert werden bei der Zentralbank, 0% von dem, was Geldkapital ist. Alle 6 Wochen wird festgelegt, wie hoch die Mindestreserve für die einzelnen Banken sein muss. Und dann müssen die das 6 Wochen lang parken bei der Zentralbank, die Geschäftsbank. Wenn eine Geschäftsbank mehr Geld bei der Zentralbank parkt, als die Mindestreserve ist, dann nennt man das die Überschussreserve im Zentralbankfach. Chinesisch haben wir hier gar nicht bezeichnet, sollten vielleicht einmal dann ist auf diese Überschussreserve ein der normale Einlagensatz zu zahlen, und das heißt, da ist eine Strafgebühr, eine Verwahrgebühr, wie es die Geschäftsbanken so gerne nennen, von 0,5% im Jahr drauf fällig. Wenn eine Geschäftsbank weniger parkt als die Mindestreserve, die ihr vorgeschrieben ist, dann muss sie da einen Strafzins bezahlen. Da müsst ihr jetzt eigentlich hier konsequenterweise auch das Minuszeichen machen, von 2,75%. Also das ist dann schon relativ viel, was man da als Strafe bezahlen muss, wenn man zu wenig Geld zur Zentralbank hinbringt. Schreiben wir vielleicht da oben hin, dann ist es besser zugeordnet. So, das hier ist jetzt nicht Europäische Zentralbank, sondern das ist chinesische Zentralbank. Damit ihr mal seht, das geht nicht nur mit 1%. Ihr seht hier für die chinesische Zentralbank, die hat Mindestreservesätze, je nachdem, was für eine Art von Bank das ist, von im Tiefst 13,5% bis im Höchst 21,5%. Und die hat sich auch nicht gescheut, das eben kräftig zu bewegen, je nachdem, was sie erreichen wollte. Grundsätzlich kann das, ich sage es nochmal, kann das auch die Europäische Zentralbank so machen. Wir schauen uns mal wieder an mit unserer Animation, wie das denn eigentlich gehen würde, wenn sie es denn so macht. Wir sehen hier nochmal, woher beschafft sich eine Geschäftsbank ihr Geld. Da haben wir das Eigenkapital, da haben wir das, was sie sich von anderen Geschäftsbanken und von der Zentralbank leihen kann. Und hier haben wir das Geld, das sie von Kunden geliehen bekommt. Eigentlich müssten wir jetzt unterscheiden, welcher Anteil da zu M3 gehört und welcher Anteil Geldkapital ist, wenn wir es genau machen wollten. Aber so genau müssen wir es gar nicht machen. Wir wollen das Prinzip verstehen. Wir tun mal so, als wäre das alles zu M3 gehörig, was hier ist. Was passiert jetzt, wenn die Zentralbank die Mindestreserve erhöht? Dann muss von einem niedrigen Betrag weg, der da ist, plötzlich ein großer Betrag bei der Zentralbank geparkt werden. Wir schauen es uns nochmal an. Am Anfang haben wir also diese niedrige Mindestreserve, diese 1 oder 2%, und wir sehen, das beeinflusst jetzt die Möglichkeit der Geschäftsbank, Kredite zu vergeben, kaum. Er hat sich kaum reduziert. Aber wenn jetzt die Mindestreserve schlagartig erhöht wird, dann drosselt es ganz massiv die Möglichkeit der Geschäftsbanken, Kredite zu vergeben. Und diese Lücke kann ich auch nicht auffüllen von anderen Geschäftsbanken, weil die haben alle das gleiche Problem. Ja, denen fehlt allen plötzlich dieser große Block an Geld. Die können alle plötzlich dieses Geld nicht mehr verleihen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn die dieses Geld nicht mehr verleihen können, haben sie es denn vielleicht vorher schon verliehen? Ja, was würde denn passieren, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn wir da auf diese rechte Scheibe schauen, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese komplette Scheibe wirklich als Kredit vergeben ist. Und jetzt kommt plötzlich, Entschuldigung, falsche Richtung, jetzt kommt plötzlich diese Mindestreserveerhöhung. Zack. dann könnte plötzlich ein Teil der Kunden der Geschäftsbanken nicht mehr den zugesagten Kredit bekommen. Das wäre jetzt für euch vielleicht nicht weiter tragisch, ja? Ihr habt es vielleicht, was weiß ich, von eurer Bank genannt bekommen, einen Überziehungskredit von 1000 Euro auf eurem Konto und den nehmt ihr eh nie in Anspruch, weil ihr immer nur im Guthaben arbeitet. Wenn die Bank euch dann plötzlich mitteilt, den Überziehungskredit mussten wir streichen, dann ist das für euch nicht wild. Aber stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn kurz vor dem Lohn- und Gehaltstermin euer Unternehmen die Nachricht bekommt, dass sie auf keinen Fall mehr einen Überziehungskredit in Anspruch nehmen dürfen. Auf dem Konto. Es könnte sein, dass dann plötzlich das ein oder andere von euren Unternehmen die Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen kann. Oder dass plötzlich Lieferanten nicht mehr bezahlt werden können. Da können wir uns sehr schnell vorstellen, warum das nicht eine Methode des sanften Bremsens ist, sondern warum das wirklich eine der brutalst möglichen Maßnahmen ist, die Zentralbank ergreifen kann. Wenn sie so mit dieser Maßnahme arbeiten will und nicht brutal wirken, dann muss sie das sehr, sehr lange im Vorfeld vorbereiten. Ja, dann muss sie, würde ich sagen, mindestens ein Jahr vorher den Geschäftsbanken sagen, wir werden voraussichtlich im kommenden Jahr die Mindestreserve erhöhen. Dann können sich die Geschäftsbanken darauf einstellen, dann können sie von vornherein sagen, na, also die Marina in normalen Zeiten würde man der zwar aufgrund ihrer gelohnten Gehaltseingänge 5.000 Euro Überziehungskredit geben, aber wir machen jetzt nur 2, weil dann stehen wir nicht blöd da, wenn die Mindestreserve erhöht wird. Oder das Unternehmen, bei dem die Lea Sophie arbeitet, das würde dann nicht 2 Millionen Kredit bekommen, sondern nur eine, damit man da noch vernünftig umgehen kann damit, wenn denn die Mindestreserve erhöht wird. Ja, dann kann man sagen, okay, dann kann man auch die Mindestreserve erhöhen, ohne dass die Wirtschaft einen Herzstillstand kriegt. Aber die Zentralbank hat grundsätzlich die Möglichkeit, mit dieser Notbremse zu arbeiten. Also es ist ein extrem wirkungsvolles Bremsmittel für Geldmengenwachstum. Ihr erinnert euch, wir haben grundsätzlich ja diese multiple Geldschöpfungsmöglichkeit der Geschäftsbanken über die Kreditvergabe. Und die kann ich hier ganz wirksam bremsen, wenn ich sage, von dem Stapel, der auf deinem Kundenkonto drauf ist, darfst du nur noch 90% hernehmen, um damit Kredite zu vergeben. Ja, dann ist es ganz deutlich abgebremst. Und damit, mit diesem Bremsen der Kreditvergabemöglichkeit, bremse ich natürlich auch die Möglichkeit der Nachfrage, des Nachfragewachstums und habe auf die Art und Weise eine Inflationsbremse. Je kräftiger ich auf diese Bremse trete, desto kräftiger ist auch die Bremsspur in der Realwirtschaft. Ja, wenn ich mit der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage spiele und sage, da ziehen wir jetzt mal kräftig die Zügel an, dann spiele ich auch mit der gesamtwirtschaftlichen Produktion und ich spiele mit den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsplätzen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass so beliebt im Moment in puncto Arbeitsplätze die Deflationsabwehr ist, ja, billige Kredite und die Leute mit niedrigen Sparzinsen sollen viel in Einkaufen gehen, ja, das schafft Nachfrage, das schafft neues Angebot, das schafft Arbeitsplätze. So beliebt dieses Szenario ist, so unbeliebt wäre das andere. Ja, plötzlich keine Nachfrage mehr, plötzlich kein Angebot Wachstum mehr, sondern Abbau von Produktionskapazitäten, Abbau von Arbeitsplätzen. Und das Risiko natürlich, wenn die Zentralbank zu heftig aufs Bremspedal tritt, dass sie übers Ziel hinausschießt und nicht nur eine Inflation bremst, sondern eine Deflation hervorruft. Ja, deswegen geht die Zentralbank viel lieber mit den feiner dosierbaren Instrumenten um, sprich mit den Leitzinsen und mit der Geldversorgung. Die sind viel feiner dosierbar und damit kann ich viel leichter vermeiden, dass ich übers Ziel hinausschieße und in den Deflationsbereich hineinkomme. Aber wenn wir eine Inflation hätten, die so auf die 10% zusteuert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Europäische Zentralbank die Mindestreserve benutzen würde. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Ganze nochmal unter ein Dach bringen. Teilweise haben wir das schon gemacht. Ja. Nämlich, es gibt die lockere und die strenge Geldpolitik. Machen wir erstmal die lockere. Ziel der lockeren Geldpolitik ist die Deflationsbekämpfung. Die Idee ist, ich will durch kreditfinanzierte Nachfrage, durch Senken der Sparanreize insgesamt die Güternachfrage anheben und damit erreichen, dass das Preisniveau wieder hochgeht. Also muss ich die Leitzinsen senken, damit die Kredite billiger werden und der Sparanreiz sinkt. Weil dann zwar viele Kredite nachgefragt werden, aber keiner wirklich sparen will, deswegen muss die Zentralbank die Geldversorgung der Geschäftsbanken erhöhen. Und eventuell kann die Zentralbank auch noch die Mindestreserve absenken. Aber das ist nur so ziemlich weit hinten, die Maßnahme. Ja, womit wir auf jeden Fall rechnen müssen, wenn Deflation abgewendet werden soll, das ist eine Senkung der Leitzinsen und eine Erhöhung der Geldversorgung der Geschäftsbanken. So, jetzt nochmal Frage an euch als Betriebswirte, als verantwortliche Geldmanager in euren Unternehmen. Euer Unternehmen will investieren. Und das in einer Situation des Deflationsrisikos. Wollt ihr da das Geschäft so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen oder nicht? Wen frage ich denn da jetzt mal? Fragen wir doch den Julius mal. Julius, was meinst du? Dein Unternehmen will investieren. Sollen wir in so einer Situation, wo wir sagen, hey, wir laufen da auf so eine Deflation zu, sollen wir da möglichst schnell das Ganze im Kredit- und Geschäftsvertrag unter Dach und Fach bringen oder sollen wir ein bisschen warten? Was sagst du?
Ich würde es schnell machen.
Warum?
Um die Deflation zu umgehen.
Maximilian, was meinst du? Ist der überhaupt auf Sendung, der Maximilian? Ah ja, da oben.
Was der Julius gesagt hat.
Okay, Leopold, was meinst du?
Schließ mich auch allen an. Bleib mit den Jungs.
Das ist zwar nett, dass ihr so solidarisch seid, aber ihr habt alle drei aufs falsche Pferd gesetzt. Überlegt euch das nochmal. Wir haben Deflationsgefahr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass euch der Einkaufspreis für das Inflationsgut davonläuft, ist gering. Was wird die Zentralbank machen, um der Deflationsgefahr zu begegnen? Sie wird die Zinsen senken. Das heißt, ihr könnt den Kredit, den ihr vielleicht braucht für die Inflationsmaßnahme, später günstiger bekommen. Der Preis zieht euch nicht davon für das Zeug und ihr könnt den Kredit zur Finanzierung billiger kommen. Also würde man doch eher warten, oder? Wenn es natürlich dann so ist, dass man sagt, ja, jetzt haben sie eigentlich ihr Ziel erreicht, jetzt ist die Deflation erfolgreich bekämpft, jetzt müsste es hochgehen, dann sollte man es möglichst fix machen. Dann sollte man möglichst schnell uns einen Kredit besorgen zu den noch niedrigen Zinsen und bevor die Preise so richtig anziehen, ja, dann haben wir da richtig gehandelt. Das heißt, wir müssen als Betriebswirte ein Gefühl dafür kriegen, welche Handlungen wird die Zentralbank wohl vollziehen? Und dazu müssen wir halt gelegentlich auch mal nicht nur auf den harmonisierten Verbraucherpreisindex hören, wenn der mal wieder in den Nachrichten ist, sondern wir müssen auch auf diese Kerninflation schauen und uns überlegen, war da irgendwie sowas wie diese Mehrwertsteuersenkung und Anhebung, die das Ganze da beeinflusst. So, Nebenwirkung, wenn das funktioniert mit dieser Deflationsbekämpfung. Nebenwirkung ist mehr Beschäftigung, also mehr Arbeitsplätze durch das Stimulieren der Nachfrage und damit Stimulieren der Produktion. Aber, ich habe es schon erwähnt, das ist der Zentralbank eigentlich vom Grundsatz her herzlich egal. Denn ihr Auftrag ist es, für ein stabiles Preisniveau zu sorgen. Das ist ihr Auftrag. Ja? Und die Maßnahmen richten sich darauf aus. Ob da unten sowas passiert, das ist ihr wurscht. Das muss ihr wurscht sein. Ja? Es ist, entspricht ihrem Auftrag, dass ihr das wurscht ist. So, dann schauen wir mal auf das andere. Zentralbank will Inflation bekämpfen. Das heißt, sie versucht jetzt indirekt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu dämpfen. Das kann ich erreichen, indem die Leute weniger konsumieren und mehr sparen. Ein Anreiz zum mehr Sparen ist Zinsen hoch. Und ich kann das erreichen, indem die Leute weniger Kredit aufnehmen. Auch da ist die Zinsen hochbringen eine Möglichkeit, Kredite unattraktiv zu machen. Also werden wir die Leitzinsen erhöhen. Dann müssen wir verhindern, dass trotzdem noch irgendwie großartig Kredite vergeben werden können. Deswegen werden wir die Geldversorgung der Geschäftsbanken drosseln, denen von Seiten der Zentralbank weniger Geld zur Verfügung stellen. Und wenn die privaten Haushalte zu viel sparen, und die daraus immer noch jede Menge Kredit vergeben, dann können wir immer noch die Mindestreserve erhöhen. Aber das ist erst der Notfallplan. Das Ziel ist, Kreditangebot senken, Sparanreiz erhöhen und damit in der Konsequenz die Güternachfrage reduzieren. Das soll zur Wirkung haben, dass die Unternehmen die Preise nicht mehr anziehen können, weil ihnen sowieso schon die Kundschaft fehlt. Die Nebenwirkung wäre weniger Beschäftigung, mehr Arbeitslosigkeit. Und spätestens da gibt es dann eben Kollisionen massiver Art zwischen dem, was die Zentralbank tut, entsprechend ihrem Auftrag, nämlich Inflation bekämpfen, und dem, was die Gewerkschaften zum Beispiel wollen und auch die Unternehmen wollen, nämlich Güter verkaufen und Arbeitsplätze haben. Weil dieser Konflikt möglich ist zwischen Inflationsbekämpfung einerseits und der Beschädigung des Beschäftigungszieles und der Beschädigung des Umsatz- und Gewinnzieles der Unternehmen, weil dieser Konflikt möglich ist, Deswegen hat man der Zentralbank, früher der Deutschen Bundesbank, heute der Europäischen Zentralbank, vorgegeben, dass sie unter Missachtung aller anderen ökonomischen Ziele zunächst einmal verpflichtet ist, die Geldwertstabilität zu wahren. Und nur wenn die nicht gefährdet ist, sag's nochmal, nur wenn die Geldwertstabilität nicht gefährdet ist durch Deflation oder durch Inflation, nur dann darf sie andere gesamtwirtschaftliche Ziele mitverfolgen, wie Beschäftigung, Wachstum und sowas. Ihr werdet es sicher erleben, wenn die Zentralbank mal die Zinsen hochführt, dann werden viele Unternehmen klagen und jammern und sagen, oh Gott, das darf man doch nicht und welche Katastrophe und haben die denn überhaupt keine gesamtwirtschaftliche Verantwortung, die Arbeitsplätze und so weiter. Das ist nicht die Aufgabe der Zentralbank. Die Aufgabe der Zentralbank ist es, dass sie den Geldwert stabil halten muss und damit Inflation bekämpfen und Deflation bekämpfen und die Begleitwirkungen, die können mal nett sein oder mal grausam, aber diese Begleitwirkungen, die müssen der Zentralbank wurscht sein. Wenn diese Begleitwirkungen hier unerwünscht sind, dann muss sich da die Wirtschaftspolitik des einzelnen Landes drum kümmern. Es ist nicht Aufgabe der Zentralbank, sich darum zu kümmern. So, wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen, ja, die Zentralbank hat einige Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie zur Sicherung des Geldwertes beitragen kann. Sie muss aufpassen, dass sie nicht sich drängen lässt, wirtschaftspolitische Ziele zu befolgen, eben wenn es darum geht, Inflationsbekämpfung zu machen. Bei der Deflationsbekämpfung hat sie das Problem nicht. Ja, da klatscht ja jeder Beifall, weil es heißt, ja, aber klar wollen wir mehr Nachfrage, klar wollen wir mehr Angebot, klar wollen wir mehr Arbeitsplätze. Ja, da ist kein Problem. Aber wenn es dann bei der Inflationsbekämpfung ist, dann haben wir ein Problem. Hier also nochmal, warum das Problem existiert. Bei der Deflationsbekämpfung haben wir ein Mehr an Nachfrage und weniger Arbeitslose. Da klatschen alle Beifall. Bei der Inflationsbekämpfung haben wir ein weniger an Nachfrage und mehr Arbeitslose. Da rufen alle Bu. Das ist es, was ich euch zum Thema Zentralbanken und ihr Einfluss in der Wirtschaft beibringen wollte. Was gibt es eurerseits an Nachfragen zu diesem Teil 4.2? Keine. Das finde ich sehr erfreulich. Ja, ich gehöre zu den ganz wenigen Dozenten, die immer im ersten Anlauf alles so verständlich erklären, dass keiner Nachfragen hat.
Noch eine ganz kurze Frage.
Ah, du zerstörst mein Image, Nina. Nur zu.
Sie haben vorhin das Beispiel genannt, wenn man eben auf die Deflationsgefahr zu soll, dass dann Unternehmen ja noch abwarten sollen mit der Kreditnahme, weil sie dann eben dafür also mehr Geld für niedrigere Zinsen bekommen. Wenn es jetzt aber umgekehrt wäre, dass man auf eine Inflation zuläuft, dann sollte man so schnell wie möglich einen Kredit aufnehmen, oder weil sonst wird es umso teurer umso später. Okay, gut. Okay, dann ist Spaß.
Genau. Also war ich doch nicht so schlecht im Erklären. Kleinen Moment, ja, Mira?
Zu Seite 61 zu den Leitungssätzen. Bei dem Spitzenfinanzierungssatz ist ja 0,25 und das kriege ich, wenn ich Geld ausleihe. Also wenn ich eine Geschäftsbank bin, dann kriege ich 0,25 für das, dass ich Geld ausleihe. Eigentlich doch nicht, oder? Bestimmt muss ich auch dafür zahlen und dann müsste ja ein Minus davor stehen, oder?
Ja, ist in dem Fall eindeutig besser, wenn ich da das Minus davor schreibe, damit es da nicht Verwechslung gibt. Ja, früher war das immer alles eindeutig, was wo ist, aber das ist es leider Gottes nicht mehr. Da hast du recht, dass das viel besser ist, wenn ich das hier... Okay. Da hat die Mira absolut recht. Ja, es ist viel besser, wenn ich hier dieses Minus dazu schreibe, weil das eben heutzutage wirklich nicht mehr... klar ist, was ist. Früher war das klar, ja, wenn du dir Geld besorgen willst, dann musst du Zinsen zahlen und wenn du Geld parkst bei denen, dann kriegst du Geld, aber mittlerweile ist das halt nicht mehr so. Und wir sehen hier, man kann sich also billiger Geld leihen, als man Geld parken kann. Ein völlig absurder Zustand, aber ja, ist so. Also, dass wir es nochmal richtig verstehen, die Geschäftsbanken müssen an die Zentralbank Geld zahlen, wenn sie sich über Nacht Geld besorgen wollen. Das ist diese Spitzenrefinanzierungsfazilität. Sie müssen Geld bezahlen, wenn sie über die Mindestreserve hinaus Geld parken bei der Zentralbank. Sie müssen nichts bezahlen, wenn sie sich für einen längeren Zeitraum, also 14 Tage und länger, Geld ausleihen bei der Zentralbank. Das ist die momentane Situation. Ihr könnt hier unten an der Grafik sehen, dass das nicht immer so war. Hier sind alle Zinssätze mit Plus angegeben, obwohl rein rechnerisch gesehen hier der blaue ein Vergütungssatz war, das heißt, da hat die Geschäftsbank was bekommen und der grüne und der gelbe Zinssatz waren Belastungszinssätze, das heißt, da hat die Geschäftsbank etwas bezahlen müssen. Kann man vielleicht noch markieren. In der Grafik haben wir die absoluten Beträge der Sätze. In der Grafik haben wir die absoluten Beträge, aber warte mal klein, Moment. Klein. Ergänzen wir uns das so, dann sind wir da klar. Und das hier war mal eine wenn es größer als 0 ist, dann war das eine Vergütung an die Geschäftsbank. Also, wenn hier in dieser Grafik Sätze über 0 angegeben sind bei Gelb und Grün, dann heißt es Belastung der Geschäftsbank. Wenn bei Blau ein Satz größer 0 angegeben ist, dann heißt es Vergütung an Geschäftsbank. Das ist halt Zentralbank Deutsch sozusagen, dass sie diese Zinssätze immer auf derselben Seite notieren, egal ob jetzt da das eine Vergütung ist oder eine Belastung. Jetzt sind wir im Negativbereich mit dem blauen Satz. Ja, jetzt sind wir also kleiner 0. Dann ist das eine Belastung der Geschäftsbank. Und mit dem Grünen, mit der Hauptrefinanzierungsfazilität, da sind wir auf plus minus null, da ist es weder Belastung noch Vergütung. Und mit dem Gelben sind wir ganz leicht über null, das heißt, da ist es noch eine Belastung. Was darf der Gelbe nicht, Franziska?
Kein Minus haben. Also das ist ja, sonst hat man ja auch positive Zinsen, wenn man was zahlt, wenn man was ausleiht. Oder?
Wie antworte ich dir jetzt am besten? Ja? Die gegenwärtige Zinslandschaft, Franziska, die ist so absurd. Wer konnte sich jemals vorstellen, dass man sich Geld leihen kann, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen, sprich grün bei null? Und wer konnte sich vorstellen, dass man dafür bestraft wird, Geld sparen zu wollen, sprich blau unter null? Das ist eine restlos absurde Situation, von der wir... Wie bitte, Franziska?
Entschuldigung, irgendwie ist das immer so hintereinander, deswegen wollte ich nicht reinlegen. Mir haben Sie gerade nicht gesehen. Refinanzierungszinssatz, da ist es ja so, dass es ja auch größer Null ist und dass man eben ganz normal was zahlt und deswegen das ja nicht mit Minus von Pro ist, weil man ja ganz normal, eigentlich auch wenn der niedriger ist, ja, dennoch was dafür, dass man Geld ausleiht.
Man zahlt was dafür?
Ihr
könnt es einfach weglassen, ja, je nachdem, wie es euch klarer ist. Das ist mir wurscht, ja. Das Wichtige ist, dass ihr wisst, dass hier etwas belastet wird. Ja? Das ist ein Zinssatz, der zu Lasten der Geschäftsbanken geht. Und dass das hier auch ein Zinssatz ist, der zu Lasten der Geschäftsbanken geht. Ob ihr euch das mit dem Plus oder mit dem Minus besser merkt, ist mir wurscht. Das, was ich hier hatte, bevor ich da die Änderung gemacht habe mit dem Minus, das, was ich hier hatte, ist halt die Schreibweise, wie es die Zentralbank hat. Die Zentralbank selber veröffentlicht die Sätze so, wie sie hier stehen. Von den Vorzeichen hier. Haben wir die Verwirrung beseitigen können? Ich zeige euch noch was, das nicht zum Klausurstoff gehört. Und zwar, dass tatsächlich eine unterschiedliche Schuldnerqualität unterschiedliche Kosten verursacht, was das Geldleihen angeht. Ich habe hier nur mal ein paar Euro-Staaten rausgegriffen. Der Stand ist von 2020, spielt aber keine Rolle. Ja. Da konnten sich für 10 Jahre Geld leihen. Deutschland bekam da was bezahlt von den Geldgebern. Wenn sich die Bundesrepublik Deutschland Geld geliehen hat, dann bekam sie 0,4% pro Jahr bezahlt. Frankreich musste ein Zehntel Prozent im Jahr bezahlen, weil die nur auf 2a waren von der Schuldnerqualität her. Spanien ist 1a, die mussten 0,8% Zinsen im Jahr bezahlen. Italien ist 3b, die mussten 1,6% Zinsen bezahlen. Griechenland war 2b minus, die mussten 1,8% bezahlen. Das heißt, je weiter man runterrutscht in der Schuldnerqualität, desto mehr muss man bezahlen. Und wenn man sich das da rechts anschaut, dann sieht man, dass das nicht immer gleich ist, wie groß der Abstand ist zwischen den einzelnen Schuldnern. Ja, hier zum Beispiel die untere Grafik, da seht ihr die hellblaue Linie, wie viel musste die Bundesrepublik Deutschland bezahlen. Und dann seht ihr, wie viel mehr als die Bundesrepublik Deutschland muss Italien bezahlen, die dunkelblaue Linie, und dann wie viel mehr als die Bundesrepublik Deutschland muss Griechenland bezahlen, das seht ihr hier als die rote Linie. Ihr könnt sehen, dass das unterschiedlich ist. Zum einen, weil die Schuldnerqualität von Griechenland hier deutlich schlechter war noch als da unten. Zum zweiten aber auch, weil Märkte unterschiedlich hysterisch sind und unterschiedlich viel Prämie verlangen, wenn hier eine andere Schuldnerqualität da ist. Und das ist etwas, was ich euch nochmal zeigen wollte im Hinblick auf diese Zerlegung der Zinsen, die wir uns angeschaut haben, wo ich gesagt habe, von diesem Zinswert, der einem genannt wird für die Anlage, muss man auch mal wegrechnen, wie viel man fürs Risiko kalkulieren muss. Und dass das Risiko kalkuliert wird, das seht ihr eben hier. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Geld kriege ich denn für eine risikolose Anlage, dann schaut ihr am besten, wie ist denn der Stand im Moment für die Bundesrepublik Deutschland. Es gilt im Moment als risikolose Anlage. Und wenn man euch mehr anbietet, als die Bundesrepublik Deutschland für die gleiche Laufzeit zahlt, dann wisst ihr automatisch, da ist das Risiko größer. Denn keiner zahlt mehr, als er zahlen muss. Also wenn euch jemand eine todsichere Anlage mit 2% Zinsen anbietet, dann wisst ihr, der belügt euch. Weil im Moment eine nicht todsichere, aber so gut wie sichere Anlage, nämlich bei der Bundesrepublik Deutschland, negative Zinsen trägt. Und dann wird keiner hergehen für eine todsichere Anlage 2% zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Eltern habt, die Zahnärzte oder Ärzte sind. Die sind immer besonders anfällig für solche todsicheren Anlagen mit 20 oder 30 oder 40% Rendite. Die gibt's nicht. Es kann mal sein, dass es sich ausnahmsweise nicht um ein Schneeballsystem handelt mit diesen aberwitzigen Renditen. Aber dann ist auf jeden Fall noch das Risiko entsprechend hoch. Ja, ihr könnt euch ja mal den Spaß gönnen und mal schauen, was kosten denn indische Regierungsanleihen? Schauen wir mal, Indian Government Bonds, Yield brauchen wir da. So, dann sehen wir hier so eine Auswahl. Ja, da könnt ihr zum Beispiel auf 3 Monate 3,5%, auf ein Jahr 3,7%, auf 2 Jahre 4,5% kriegen und wahrscheinlich noch ein paar mehr, wenn wir das hier irgendwie sehen. Ja, da gibt es eine Zinsstrukturkurve. Da seht ihr also, wenn die Laufzeiten länger werden, dann gehen die Zinsen noch viel mehr hoch. Hier zum Beispiel eine 8-jährige Anleihe, da könnt ihr dann 6,5% Zinsen bekommen. Aber das ist nicht deshalb, weil die indische Regierung so furchtbar nett zu euch ist. Sondern es ist deshalb, weil die indische Regierung ein viel schlechterer Schuldner ist als die Bundesrepublik Deutschland. Deswegen wird dieses Risiko hier besser bezahlt. Auch die Inflationsrate ist hier in Indien eher ein bisschen höher. Also wenn man das dann so rechnet, wie ich euch das gesagt habe, dass man das sich anschaut, dann kommt ihr hier auf darauf, dass da wenig Unterschied ist, beziehungsweise vielleicht sogar ein Unterschied zu Lasten Indiens, dass es also schlechter ist, das Geld dort anzulegen, wenn man diese ganzen Faktoren berücksichtigt.